Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und heute mit einem Schwerpunkt zu den Polarmeeren. Denn im Moment wird in Australien um die Ausweisung von Meeresschutzzonen in der Antarktis gerungen. Und es geht vor allem um die Frage, wie sehr ein kleiner Klimaschützer befischt werden darf. Welche besondere Rolle China dabei spielt und welche Interessen Peking auch noch im Nordpolarmeer, also der Arktis, verfolgt, auch darüber sprechen wir heute in der Sendung. Außerdem blicken wir auch auf neue Naturschutzregularien der EU und die Situation bei der Post. Die kommt nämlich gerade bei vielen Menschen in Berlin nicht oder nicht rechtzeitig an. Und zu dieser Sendung begrüßt Sie am Mikrofon Gregor Lischka. In Australien, ich hatte es gerade erwähnt, tagte gerade die Kommission zum Schutz der lebenden Meeresschätze in der Antarktis, auf Englisch CAMLA. Die beschäftigt sich gerade vor allem mit einem kleinen Klimaschützer und Artenretter, dem Krill. Und eine, die für Deutschland in Australien vor Ort ist, ist Professorin Bettina Meyer. Sie ist Meeresbiologin am, Achtung, Alfred-Wegener-Institut am Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Und sie verhandelt unter anderem mit bei der Frage, wie die Fangquoten für den Krill in der Antarktis angepasst werden können. So. Kurz vor der Sendung war sie mir aus Australien zugeschaltet und zu Beginn wollte ich erstmal wissen, wer oder was ein Krill überhaupt ist.
Krill ist eigentlich ein norwegisches Wort und bedeutet Walnahrung. Das Tier selbst ist ein, ja, ich würde sagen, garnelenförmiges, freischwimmendes Krebstier, was wir uns so vorstellen müssen wie unsere Nordseegarnele vom Aussehen her. Aber er ist wesentlich größer. Also Krill kann bis zu 6 Zentimeter groß werden. Er ist auch ein langlebiges Tier, also er kann bis zu 5-6 Jahre alt werden und ist in extrem großen Mengen in seiner Biomasse in der Antarktis vorhanden.
Jetzt heißt die Konferenz, in der Sie ja auch beratend tätig sind, Konferenz zum Schutz der lebenden Meeresschätze in der Antarktis. Warum ist der Krill denn so ein Schatz für die Antarktis?
Naja, Krill ist der zentrale Nahrungsorganismus im Südpolarmeer, von denen sich alle größeren Tiere ernähren. Wir können anfangen bei den Fischen, Seevögel, Pinguine, Robben bis hin zu den riesengroßen Walen, alle ernähren sich vom Krill. Und das gesamte Nahrungsnetz ist auf dem Krill aufgebaut, sodass man sich ja einfach vorstellen kann, dass wenn diese Menge an Krill im Südpolarmeer vielleicht mal erheblich abnehmen würde, dass dies einen sehr starken negativen Einfluss auf den Bestand dieser Tiere hätte.
Jetzt fordert der WWF, der Umweltverband, auch einen besseren Schutz dieser Lebewesen, unter anderem, weil er auch eine Klimaschutzfunktion habe. Stimmt das, beziehungsweise wie funktioniert das?
Das wird jetzt etwas komplizierter, aber es stimmt. Und man kann es vielleicht so erklären. Also die Klimaveränderungen, mit denen wir konfrontiert sind, sind ja sehr eng mit der stetig ansteigenden Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre und letztendlich auch im Meerwasser sozusagen verknüpft. Und das im Meerwasser gelöste CO2 wird von mikroskopisch kleinen Pflanzen aufgenommen und gebunden sozusagen in diesen Pflanzen. Und diese Pflanzen werden wiederum vom Krill gefressen. Diese kleinen Algen sind dort halt im Südpolarmeer, gerade im Sommer, wo wir 24 Stunden Licht haben, in extrem großen Mengen vorhanden. Und die große Menge an Krill, die da ist, also die fressen sozusagen die Algen und nehmen dadurch halt den Kohlenstoff auf. Und in diesem Vorgang werden natürlich halt auch Exkremente, Kotballen produziert, in deren wiederum halt Kohlenstoff gespeichert ist. Und diese Kotballen sind verhältnismäßig schwer. Das heißt, die sinken halt hunderte von Kilometern tief auf dem Meeresboden. Und durch diesen Prozess wird natürlich jedes Jahr ein großer Teil des CO2s aus der Atmosphäre entzogen.
Also Krillkot als Klimaspeicher, wenn ich das richtig verstanden habe. wie ist dieser Krill denn nun bedroht? Also wie kann man den schützen?
Naja, bedroht ist er halt in erster Linie. Wir haben eigentlich seit 10 Jahren eine stetig ansteigende Fischerei. Also der Fischereidruck wird erheblich größer. Und wir stellen das auch in der Hinsicht fest, dass die festgelegten maximalen Fangmengen in bestimmten Gebieten, die werden immer früher in der Fischereisaison erreicht. Also das heißt, dass auch auf andere Gebiete, weil wenn sozusagen diese Quote erreicht wird, dann wird sie geschlossen und die Fischerei ist gezwungen, in andere Gebiete zu gehen, wo dann wieder halt auch der Fischereidruck erhöht wird. Gleichzeitig haben wir aber auch noch halt andere Stressoren sozusagen, halt einmal den sich erwärmenden Ozean, der natürlich das Tier halt auch stresst. Und wir haben ja auch einen, das ist natürlich ein sehr schöner und positiver Aspekt, dass sich die Walpopulationen erholen, aber die fressen natürlich auch Krill. Und alles zusammen ist natürlich ein sehr hohes Druckpotenzial sozusagen. Also das würde ich sozusagen wirklich mal als Druck bezeichnen.
Jetzt kann man ja aber den Walen nicht verbieten, den Krill zu essen. Also wie kann man den Krill schützen? Wozu ist diese Konferenz dann da?
Ja, die Kommission sozusagen zum Schutze der marinen lebenden Ressourcen ist für das Grillfischereimanagement zuständig. Und die Fanggebiete sowie die Fangmengen meines Erachtens müssen an diesen neuen Herausforderungen angepasst werden. Das heißt, auch die Datenlücken, die damit einhergehen, um sozusagen dieses Management zu verbessern, müssten schnellstmöglich sozusagen halt geschlossen werden. Und was wir natürlich auch selber tun können, ist, dass wir die Produkte, die natürlich halt sozusagen benutzt werden oder warum halt Krill gefangen wird, wie zum Beispiel viel Krillmehl geht zum Beispiel halt in die Aquakultur, halt in die Lachsfarm hinein. Und das ist natürlich wichtig, dass die Verbraucher letztendlich das erkennen und somit halt Lachse auf Aquakultur dementsprechend nicht kaufen. Aber halt auch ein sehr anderer großer Industriezweig sind die Nahrungsergänzungsprodukte, zum Beispiel die Krillölpillen, also mit den hochwertigen Omega-3-Fettsäuren. Und das sollte natürlich ein Verbraucher auch nicht kaufen.
Jetzt verweisen Sie auf die Verbraucher. Letztendlich ist es aber auch vor allem ein politisches Problem. Sie beraten ja die deutsche Delegation vor Ort. Was ist denn Ihr Rat? Wie kann sich die Bundesregierung denn für einen stärkeren Schutz einsetzen?
Naja, wir sitzen ja sozusagen jetzt bei Camilla auch als deutsche Vertreter. Also, und ich setze mich dafür ein, dass sozusagen wirklich die Fangmengen diesen neuen Herausforderungen dementsprechend angepasst werden. Dass sozusagen halt in manchen Gebieten, wo halt jetzt auch viele Kolonien sind, von diesen Prädatoren halt, die den Krill fressen, dass dort gerade im Sommer, wo die Tiere brüten, dass die Fangmengen dementsprechend reduziert werden.
Und bei der Konferenz im australischen Hobart in Tasmanien geht es nicht nur um die Fangmengen für den Grill, sondern auch um die Ausweisung neuer Meeresschutzzonen in der Antarktis. Ein Plan sieht zum Beispiel die Ausweisung einer Schutzzone für das Weddellmeer vor. Allein das Weddellmeer umfasst eine Fläche, die ist 6-mal so groß wie Deutschland. Und blockiert wird die Einrichtung eines solchen Schutzgebiets aber schon länger von Russland und auch China. Über die Hintergründe spreche ich nun mit unserer China-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt. Frau Lambi-Schmidt, ich habe gerade mal auf die Weltkarte geschaut und spätestens da fällt einem nochmal auf, China ist ganz schön weit weg von der Antarktis. Was hat China also mit der Antarktis am Hut?
Ja, das stimmt. Also die Antarktis ist zwar geografisch weit weg von China, aber wie viele andere Länder auch hat China Forschungsstationen in der Antarktis, will dort Zugang haben zu wissenschaftlichen Daten und auch Mitspracherecht in internationalen Organisationen wie der Antarktikkommission. Und das ist auch erstmal nicht ungewöhnlich. China hat überall Interesse, ob das nun im Weltall ist oder in der Antarktis oder sonst auf der Welt. Die Volksrepublik will mit dabei sein, macht regelmäßig Expeditionen zum Südpol. In dieser Woche soll die 39. Expeditionsreise starten mit dem Eisbrecher Xuelong, so heißt das Schiff, übersetzt Seedrache. Und damit geht es zu den chinesischen Forschungsstationen. China hat bislang 4 solcher wissenschaftlicher Einrichtungen am Südpol. Eine 5. soll noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. Und es ist auch ein Flughafen in Planung. Das ist aber auch etwas, was zum Beispiel auch Australien vorhat.
Es hört sich ja fast danach an, dass China ein großes Interesse an der Antarktis hat, dort Forschung betreibt. Warum blockiert China denn dann zusammen mit Russland Meeresschutzabkommen in der Antarktis?
Nur nicht zusammen, würde ich sagen. China und Russland blockieren das. Warum genau, das wissen wir leider nicht, denn es gibt keine Aussagen von offiziellen Behörden. Auch wird in den chinesischen Staatsmedien nicht darüber berichtet. Die chinesischen Staatsmedien sind ja kontrolliert. Es wird nur das berichtet, was die chinesische Staats- und Parteiführung will. Und was sie nicht will, sind Probleme. Deshalb ist ein internationaler Streit nicht so vorteilhaft. Es gibt allerdings Vermutungen, denn chinesische und russische Fischer fischen in den Gewässern der Ostantarktis vor allem den Seehecht und den antarktischen Krill, also den kleinen Krebs, über den Sie vorhin schon gesprochen haben. Und die winzigen Krebstiere, die werden in großer Zahl gefangen, um daraus unter anderem Öl und Fischfutter zu machen. Und der Bestand ist stark zurückgegangen. Es gibt auch Vorwürfe, dass Russland und China illegal Fischerei betreiben. Die haben die beiden Länder aber abgewehrt. Und ob China deshalb jetzt gegen ein Schutzgebiet ist, das wissen wir nicht, könnte aber eine Erklärung sein. Nahrungsmittelsicherheit ist in China mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern ja auch zum Beispiel ein großes Thema. Und von nationaler Sicherheit sprechen chinesische Experten in den chinesischen Staatsmedien, auch wenn es generell um die Interessen von China in der Antarktis geht. Ob damit mit der nationalen Sicherheit nun die Nahrungsmittelsicherheit gemeint ist oder ob damit das Mitspracherecht und das Durchsetzungsvermögen der eigenen Interessen in der internationalen Gemeinschaft gemeint ist, das wissen wir nicht. Aber ich denke auch, es geht bei der sogenannten nationalen Sicherheit viel mehr ums Prinzip, um Macht, darum, die nationalen Interessen international durchzusetzen, ob im Weltall oder der Antarktis. Das hat also, denke ich, mehr einen symbolischen Charakter. Interessanter ist aber vielleicht, was am Nordpol passiert, denn das ist viel konkreter.
Und darauf gucken wir dann vielleicht in der nächsten Sendung, denn jetzt bleibt uns nicht mehr die Zeit. China sorgt nicht nur im Hamburger Hafenbecken für Furore, sondern auch in den Polarmeeren. Eva Lambi-Schmidt, unsere Korrespondentin aus Shanghai, war das. Vielen Dank. Und von Chinas Umgang mit Wasser nun zu Europas Umgang mit Wasser. Die EU stellt heute einen Vorschlag für einen sogenannten Zero Pollution Act vor. Caroline Born berichtet, wie der Wasser, Luft und Boden vor Schadstoffen schützen soll.
Dafür will die Kommission am heutigen Mittwoch einen ehrgeizigen Vorschlag auf den Tisch legen. Angekündigt hat die Behörde dies, nachdem die Weltgesundheitsorganisation WHO ihre Empfehlungen zur Luftqualität vor gut einem Jahr überarbeitet hat, mit deutlich niedrigeren Werten für Feinstaub und Stickstoffdioxid. Für Stickstoffdioxid empfiehlt die WHO nur noch 10 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, statt wie bisher 40. Bei 40 Mikrogramm liegt der aktuelle Grenzwert in der EU. Laut einem bekannten Entwurf, der dem Deutschlandfunk vorliegt, will die EU-Kommission den Grenzwert bis 2030 halbieren auf 20 Mikrogramm. Das geht dem EU-Abgeordneten Michael Bloss nicht weit genug.
Wir haben bis zu 400.000 vorzeitige Todesfälle in Europa durch die Luftverschmutzung und da müssen wir handeln. Es ist deshalb völlig unverständlich, warum die EU-Kommission nicht die Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation vorschlägt, sondern die Grenzwerte doppelt so hoch ansetzt. Damit werden Städte zum Beispiel für ältere Menschen, für Menschen mit Atembeschwerden zu unbetretbarem Terrain.
Bloss ist Mitglied bei den Grünen und fordert von der Kommission außerdem, die Vorgaben für Benzin- und Dieselfahrzeuge weiter zu verschärfen. Einen entsprechenden Vorschlag will die Kommission Anfang November vorlegen, mit weniger strengen Grenzwerten als erwartet. Wohl auch, weil die Autoindustrie bereits mit dem faktisch beschlossenen Verbrenner aus ab 2035 zu kämpfen hat. Deutschland kann bei der Luftqualität Fortschritte vorweisen. Allerdings werden die Stickstoffdioxid-Grenzwerte immer wieder überschritten, was auch an den vielen älteren Dieselmodellen liegt. Eine Halbierung des Stickstoffdioxid-Grenzwertes könnte Fahrverbote zur Folge haben, was die Autoindustrie auf den Plan rufen dürfte. Auch Norbert Linz von der CDU hält das für den falschen Ansatz. Für ihn ist nun nicht die Zeit, um Grenzwerte zu verschärfen.
In der aktuellen Situation, in der unsere Arbeit ohnehin schon von dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine überschattet wird, müssen wir klare Prioritäten setzen. Die Luftqualität in der EU verbessert sich ständig und daher sollte die Erarbeitung dieser Richtlinie momentan nicht Teil unserer Prioritäten sein.
Linz lobt, dass die geplante Richtlinie die Standards für Messstationen harmonisieren will. Auch aus Österreich kommen Warnsignale. Die Wirtschaftskammer befürchtet negative Auswirkungen für die österreichische Industrie. Die würde bei Feinstaub und Stickstoffdioxid so gut wie alle gültigen Grenzwerte einhalten. Eine Verschärfung würde die Industrie jedoch überfordern. Das sieht der SPD-Abgeordnete Timo Wölken anders. Die EU sollte sich an den Richtlinien der WHO orientieren.
Es kann im Einzelfall Ausnahmen geben, aber das ist etwas, was wir uns sehr genau, sehr detailliert angucken werden, sobald der Vorschlag von der Europäischen Kommission offiziell vorliegt. Aber diese Gesetzgebung ist kein nice to have, sondern sie ist Gesetzgebung, die am Ende des Tages viele, viele Tausende, Hunderttausende Menschenleben in der Europäischen Union rettet.
Sobald die Kommission ihren Vorschlag vorgelegt hat, müssen sich die EU-Mitgliedstaaten und das Parlament noch darauf einigen.
Leere Briefkästen und vermisste Pakete. Es mehren sich zurzeit die Beschwerden über die Postzustellung. Wenn die Post nicht kommt, Dieter Nürnberger berichtet.
Ja, ich hätte gerne immer meine Post rechtzeitig, aber machen kann ich ja nicht viel.
Wir haben das Glück, dass wir nicht nur eine pünktliche, sondern auch eine sehr nette haben.
Nee, der kommt nicht täglich. Montags zum Beispiel gar nicht und ansonsten wechselnde Mitarbeiter. Ich habe auch schon vermisste Zeitschriften, dann haben sie es als Paket geschickt.
Vor dieser Postfiliale in Berlin-Wilmersdorf braucht man nicht lange zu fragen. Der Unmut über Zustellungsprobleme der Deutschen Post kommt schnell zur Sprache, auch wenn längst nicht alle schlechte Erfahrungen in den vergangenen Wochen gemacht haben. Dass es derzeit nicht rund läuft im Brief- und Paketgeschäft, wurde inzwischen auch von der für die Marktregulierung zuständigen Bundesnetzagentur bestätigt. Denn hier häufen sich die Beschwerden der Kundinnen und Kunden. Über 20.000 bereits bis Ende September, schon jetzt deutlich mehr als im gesamten vergangenen Jahr. Die Deutsche Post bestätigt inzwischen Probleme, bittet um Entschuldigung, die Zustellungsschwierigkeiten seien regional begrenzt. Vor allem personelle Probleme, sagt Deutsche Postsprecher Alexander Edenhofer.
Das eine sind die rasant steigenden Corona-Infektionen, die wir tatsächlich seit ungefähr Mitte September in unseren Betriebsstätten sehen. Hinzu kommt, dass wir das nicht weiter auffangen können durch zusätzliche Einstellungen, weil wir eine sehr angespannte Arbeitsmarktsituation haben. Das sehen Sie ja auch in anderen Branchen. Wir bekommen auch immer mehr Sendungen von großen Geschäftskunden, aber auch von Wettbewerbern. Und wir auch Beschäftigte haben, die während der Corona-Lockdowns zu uns gekommen sind. Die kehren jetzt teilweise in ihre angestammten Berufe zurück.
Rund 50.000 Zustellbezirke gäbe es in Deutschland. Betroffen seien derzeit rund 100. Personalprobleme, die beispielsweise in Berlin dazu führen, dass in Einzelfällen tagelang überhaupt keine Post zugestellt werden kann. Diese Schwierigkeiten seien hausgemacht, sagt hingegen die Fachgewerkschaft DBVCom, zuständig für Post, Postbank, Telekom und Callcenter. Die Bundesvorsitzende Christina Dahlhaus spricht von schwierigen Arbeitsbedingungen.
Die Zustelltouren sind immer größer geworden, man hat immer mehr Straßen dazu bekommen. Briefzusteller tragen mittlerweile eben auch Pakete aus. Und zu diesen Arbeitsbedingungen findet die Post momentan auch kein neues Personal.
So liege der Krankenstand derzeit meist im zweistelligen Bereich und etwa 14% der Arbeitsplätze würden bei der Deutschen Post nur befristet vergeben. So könne man die Beschäftigten kaum halten, sagt die Gewerkschaft. Die Post widerspricht, verweist auf rund 3000 Neueinstellungen in den vergangenen Monaten. Und ein gewisser Anteil von Befristungen bei der Jobvergabe sei notwendig, um flexibel bleiben zu können, weil beispielsweise im Sommer weniger verschickt werde als etwa im Winter, während des Weihnachtsgeschäfts. Zudem zahle die Deutsche Post mit einem Einstiegslohn von 14 Euro die Stunde mehr als die Wettbewerber. Die Bundesnetzagentur hat die Post inzwischen um Prüfung der zahlreichen Beschwerden gebeten. Entscheidend sei die sogenannte Postuniversaldienstleistungsverordnung, wonach im Jahresdurchschnitt 80% der Briefe am nächsten Werktag zugestellt werden müssten. Gäbe es hier Probleme, werde das Unternehmen aufgefordert, diese abzustellen, sagt Fiete Wulff, Sprecher der Netzagentur. Allerdings seien die gesetzlichen Möglichkeiten der Einflussnahme begrenzt.
Hier wäre eine bessere gesetzliche Ausstattung mit Aufsichtsinstrumenten für uns sehr hilfreich. Zu denken wäre zunächst an verbesserte Auskunftsberichtspflichten der Unternehmen und darüber hinaus an Möglichkeiten der Bundesnetzagentur, Anordnungen zu treffen, die dann mit Zwangs- oder sogar Bußgeldern begleitet werden könnten.
Während die Netzagentur als Regulierungsbehörde somit auf künftig schärfere Sanktionsmöglichkeiten hofft, will die Deutsche Post für das arbeitsintensive Weihnachtsgeschäft immerhin rund 10.000 Aushilfskräfte einstellen, damit zumindest rund um das Fest Briefe und Pakete pünktlich ankommen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, nach verschollenen Paketen folgt jetzt eine ganze Liste von Dingen, die einem auch lieber nicht widerfahren. Einbruch und Diebstahl, Brand, Blitzschlag, Explosionen, Leitungswasserschäden, Hagel und Sturm, alles eher unangenehm. Zum Glück gibt es dafür ja aber eine Hausratsversicherung. Doch es gibt Fälle, in denen die Hausratsversicherung nicht zahlt. Worauf zu achten ist, weiß Kerstin Ruskowski.
Wir haben vor 2 Jahren einen neuen Herd gekauft, einen Induktionsherd, und waren total zufrieden mit dem Ding, wussten aber, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Es ist eine Glasplatte, haben den Kindern auch sofort irgendwie gesagt, die müssen da mit den Töpfen und so ein bisschen vorsichtig hantieren.
Was Niloufar Elhami und ihr Mann nicht wussten, Glas ist nicht automatisch bei einer Hausratversicherung mit drin. Als Frau Elhami eines Morgens ein schweres Honigglas aus der Hand rutschte, zerbrach die Induktionsherdplatte in 1000 Teile, woraufhin sie sich an die Versicherung wandte. Doch leider war deren Antwort ziemlich eindeutig.
Leider können wir für Sie nichts tun. Wir können die Kosten nicht übernehmen, weil Sie in dieser Hausratversicherung keine Glasversicherung mit drin haben. Ich war sehr verdutzt.
Denn dass Glasbruch beim Hausrat extra versichert werden muss, war ihr nicht klar. Und auch nicht, dass eine Herdplatte aus Glas dementsprechend auch nicht abgedeckt ist.
Jedenfalls war das sehr ernüchternd. Und wir mussten dann exakt den gleichen Herd für 400 Euro wieder kaufen.
Auf eigene Kosten. Philipp Wolf ist juristischer Sachbearbeiter bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und hört so eine Geschichte nicht zum ersten Mal.
Die Glasversicherung ist in der Regel eine teurere Zusatzvereinbarung, die über mehrere Jahre möglicherweise sich gar nicht auszahlt.
Da gibt es aus Philipp Wolfs Sicht andere Zusatzbausteine zur Hausratversicherung, die sinnvoller sind. Allen voran die Elementarschäden-Zusatzversicherung.
Die Überschwemmung bzw. der Starkregen ist ja durch 2021 und den Sommer an der Ahr, diese Katastrophe, ganz wichtig geworden. Und das ist zusätzlich zu versichern.
Was zum Beispiel auch oft extra versichert werden muss? Fahrraddiebstahl, Überspannung des Stromnetzes oder Außenschutz. Also dass Hab und Gut auch unterwegs abgesichert sind, beispielsweise auf Reisen. Wobei es natürlich Unterschiede gibt zwischen verschiedenen Versicherungen und auch zwischen älteren und neueren Versicherungsverträgen. Grundsätzlich enthalten sind in einer Hausratversicherung alle Gegenstände, die herausfallen würden, wenn man das Haus bzw. die Wohnung auf den Kopf stellen würde. Allerdings gehört Hausrat auf Balkonen und in Treppenhäusern grundsätzlich nicht mit dazu. Außerdem bekommt man Schmuck und Wertsachen oft nur zu 20% von der Versicherung ersetzt. Da kann sich unter Umständen ein Safe lohnen. Damit man im Schadensfall überhaupt weiß, was alles gestohlen oder zerstört wurde, lohnt sich eine Liste von allem, was man hat. Möbel, Deko, Elektrogeräte, Lebensmittel, Uhren, Teppiche, Instrumente, Kleidung und Kosmetika. Bis hin zu Haustieren. Im besten Fall gibt es zusätzlich noch Fotos oder sogar Quittungen. So weiß man dann auch, wie viel der eigene Hausrat wirklich wert ist und vermeidet das Problem der Unterversicherung.
Die Versicherung kann in dem Fall, dass die Versicherungssumme zu gering geschätzt wurde oder zu gering angegeben wurde, auch die Leistung kürzen.
Für alle, die den Aufwand nicht betreiben möchten und stattdessen pauschal von der Quadratmeterzahl der Wohnung aus hochrechnen wollen, hat Wolf einen Tipp. Bitten Sie die Person, die die Versicherung vermittelt, den Antrag mit zu unterschreiben und damit die Größe der Wohnfläche anzuerkennen.
Der Verbrauchertipp von Kerstin Ruskowski. Wir haben eben in unserer Sendung schon über China gesprochen. China hat natürlich auch in Deutschland für Furore gesorgt. Die umstrittenen Pläne zur chinesischen Staatsbeteiligung am Hamburger Hafen Ob da ein guter Kompromiss jetzt gefunden worden ist, darum geht es gleich in den Informationen am Mittag mit meinem Kollegen Friedbert Meurer. Zu Gast ist da unter anderem der Präsident des Unternehmensverbands im Hamburger Hafen. Und für Umwelt und Verbraucher verabschiedet sich am Mikrofon jetzt Gregor Lischka.